The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute mit etwas rauer Stimme. Mein Vorbild heute, John Wayne. Heute ist Donnerstag, der 8. Januar.
Der DAX hat eine Rekordmarke geknackt. Der deutsche Leitindex an der Börse stieg am Vormittag erstmals in seiner Geschichte über 25.000 Punkte.
Ein 25.000 Punkte DAX, was für ein tolles Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Denkt man zumindest. Naja, also ein Rotkäppchen-Sekt kann man sich schon mal aufmachen. Beim französischen Champagner sollte man den Korken noch stecken lassen. Denn dieser DAX-Rekord ist noch lange kein Rekordwirtschaftswachstum. Die Wirtschaft stagniert in Deutschland, trotz DAX. So klang das im Herbst vergangenen Jahres.
Wenn die Industrie schwächelt, trifft das die deutsche Wirtschaft mitten ins Herz. Das hinterlässt Spuren, verändert die Industrienation Deutschland und die Menschen, die dort arbeiten. Der weltgrößte Autozulieferer Bosch muss Milliarden sparen, vor allem beim Personal. Tausende Stellen sind in Gefahr.
Drei Gründe dafür, warum dieser DAX, also warum die Börse läuft, obwohl die Realwirtschaft lahmt und alles dort ein bisschen trauriger aussieht als auf dem Börsenparkett. Grund Nummer eins, der deutsche Aktienindex ist schon lange nicht mehr durchgängig deutsch. Wäre der DAX nämlich ein Spiegelbild der deutschen Volkswirtschaft, dann würde hier kaum noch einer investieren. 0,2% Wachstum, das ist eigentlich Stagnation. Und das Land, das stagniert im vierten Jahr in Folge. Die Autoindustrie baut seit Jahren ab, und zwar Stellen ab. Und die großen deutschen Player aus der Fertigung, sie gehen ins Ausland. Oder auch gleich den Bach runter. Die Höchst AG zum Beispiel als Teil der alten IG Farben wurde zerschlagen und ins Ausland verkauft. Und das Chemie-Urgestein BASF, das trieben die hohen Lohn- und Energiekosten von Ludwigshafen nach China. Nicht in Gänze, aber doch sehr wichtige Teile. Also, der Auslandsumsatz der deutschen Unternehmen, der steigt. Außerdem wird nur ein Drittel der DAX-Aktien auch von deutschen Anlegern gehalten. Im vergangenen Jahr bekamen die Aktionäre 54 Milliarden an Dividenden ausgezahlt. Knapp 27 von diesen 54 Milliarden gingen an ausländische Investoren und verließen damit Deutschland. Bei 24 der 40 DAX-Unternehmen liegt die Mehrheit der Anteile ohnehin bei Anlegern aus dem Ausland. Grund Nummer zwei für diesen DAX-Rekord: nur wenige Firmen tragen diesen Erfolg. Die Durchschnittszahl täuscht, wie so oft. Der deutsche Aktienindex, das klingt ja nach einer geballten Power aller Firmen, die hier sind, aber das ist es nicht. Es waren im vergangenen Jahr eher sehr wenige, die in der Rüstungsindustrie oder im Finanzsektor aktiv sind, die den Großteil dieser Steigerung ausgemacht haben. Siemens Energy zum Beispiel, die Commerzbank und die Deutsche Bank und nicht zu vergessen unsere Rüstungsschmiede Rheinmetall mit dem CEO Armin Pappberger, bei dem es sehr gut läuft.
Wir haben einige 1000% gemacht. Also die letzten 10 Jahre sind es knappe 3000 oder sowas, um die 3000% gewesen.
Grund Nummer drei, die Deutsche Börse AG rechnet sich die Zahlen schön. Sie rechnet ganz, ganz anders als die Amerikaner an der Wall Street. Und zwar, das Ganze geht so. Man hat den Index, damit er ein bisschen netter aussieht, so berechnet. Anders als bei den anderen, wie dem Dow Jones oder dem S&P 500, fließen nicht nur die Kursgewinne, Kursentwicklungen in den DAX hinein, sondern auch die Dividenden, die Ausschüttungen. Rein rechnerisch tut man so, als würde jeder Anleger seine Dividende sofort wieder an der Börse reinvestieren. Tja, schön wär's. Guckt man auf die bereinigte Variante, also den DAX-Kursindex, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Die Leute reinvestieren das keineswegs und der Anstieg ist daher zum großen Teil künstlich gemacht. Also, wir gucken uns das bereinigte Bild an und siehe da, der DAX liegt auf einmal nicht bei 25.000 Zählerpunkten, sondern nur bei 9.400. Also, der Rekord, der gefeiert wurde, den gibt's bei der US-Zählweise gar nicht. Jeder betrügt so gut er kann, am besten sich selbst. Fazit, es ist nicht alles Gold, was glänzt, der DAX-Rekord scheint, aber nur so hell, wie die offiziellen Zahlen ihn scheinen lassen. Das müssen wir nicht kritisieren, aber wissen sollten wir es schon. unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Christoph Rühl ist Energieökonom und ein ehemaliger Chefökonom von British Petroleum. Mit ihm spreche ich über, na über was wohl? Über Öl.
Die Welt hat so viel Öl, dass es von der Angebotsseite her da keine Schwierigkeiten langfristiger Art geben wird.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt verrät, was die Anleger heute bewegt. Und in Nordrhein-Westfalen feiert man die älteste Orgel der Welt. Oh, die Jugend, was tut die Jugend? Die entdeckt einen Großmeister der Popmusik für sich, David Bowie.
Der Kampf zwischen den Großmächten um Öltanker, die Venezuela ansteuern oder verlassen, spitzt sich weiter zu.
Egal ob bei den jüngsten Ereignissen in Venezuela oder auch im Verhältnis zwischen USA und Russland, es geht immer wieder ums eine, ums Öl. Die USA haben einen Öltanker unter russischer Flagge im Atlantik beschlagnahmt. Als Grund werden Verstöße gegen amerikanische Sanktionen genannt. Außerdem machen die Amerikaner gar keinen Hehl daraus, dass US-Konzerne Öl aus dem rohstoffreichen Venezuela verkaufen wollen und auch sollen. Die Folgen, die die Märkte bewegen, sind nicht für alle gleichermaßen klar, vielleicht auch nicht für jeden Experten. Wer in diesem Chaos den Überblick behalten möchte, der braucht jemanden, der die Energiewelt nicht nur aus der Theorie kennt, sondern aus der Vorstandsetage, aus Regierungsbüros, aus dem Maschinenraum der globalen Finanzmärkte. Christoph Rühl ist genau so jemand, ein deutscher Ökonom, der von 2005 bis 2014 der Chefökonom und Vizepräsident beim Ölmulti BP war. Und heute arbeitet er am Center on Global Energy Policy der Columbia University in New York. Regierung berät er, Unternehmen, große Investoren. Ja, und heute Morgen berät er ganz kostenfrei Sie und mich. Hören wir doch mal rein, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Rühl.
Guten Morgen.
Der Verlierer dieser Militäraktion in Venezuela, der steht ja fest, Maduro. Aber wer ist der Gewinner, Herr Rühl? Big Oil?
Das glaube ich nicht unbedingt. Also wenn, dann auch nur mit der Qualifikation Big Oil in Made in USA. Aber der große Gewinner ist vermutlich schon die gegenwärtige amerikanische Regierung und der amerikanische Präsident persönlich. Das war ja nicht ganz zufällig, dass man sich Venezuela ausgesucht hat für diese Demonstrationen.
Aber mit Öl hat es doch schon auch was zu tun, wenn ich sehe, dass es hier um ein Land handelt, das ja in der Förderung ein bisschen schlapp war, das wissen wir jetzt mittlerweile, aber dennoch über die weltgrößten Ölreserven verfügt. Das kann doch auch kein Zufall sein, oder?
Nein, das meinte ich ja auch. Ich meinte, die Regierung ist der Gewinner, aber nicht, dass es nichts mit Öl zu tun hat. Es hat sehr viel mit Öl zu tun. Das allererste, was man da berücksichtigen muss, ist, dass das venezolanische Öl, wie ja inzwischen auch hinreichend bekannt ist, von ganz besonderer Qualität ist. Es ist sehr schweres Öl, das ist sehr zäh, es sieht praktisch aus, ist sehr dreckig, also es ist praktisch so wie Teer, den man aus dem Boden zieht. Ist also sehr schwer zu verarbeiten und zu raffinerieren, wird meistens verbraucht für Asphalt und für Diesel und solche Sachen. Und es gibt eine ganze Reihe von Raffinerien in den USA, vor allem an der Golfküste dort, die sind genau auf diese Qualität ausgerichtet und austariert. Und die haben natürlich darunter gelitten, dass diese Sanktionen dieses Öl nicht mehr gebracht haben. Die mussten zum Teil Öl von woanders einführen, Schweröl aus Kanada oder auch aus Mittlerem Osten. Das ist der Punkt eins, also man schafft dort wieder Arbeitsplätze und ein bisschen Aufschwung und so. Punkt zwei, das macht natürlich das Öl, was dann in den USA verkauft wird, ein bisschen billiger, bevor irgendwo anders, weil es billiger sein wird als das, was man sich jetzt aus Kanada oder anderen Ländern geholt hat, um da die Lücke zu füllen. Punkt drei hat man sich sicher erhofft, zumindest mittelfristig auch einen Einfluss auf den globalen Ölmarkt mit den Ölpreisen hier runterzuholen. Und das ist dem Trump ja so wichtig und gehört auch zu Punkt zwei der heimischen Senkung des Ölpreises. Man darf nicht vergessen, im Oktober sind dort Midterm Elections, also Wahlen in den USA. Und eins der großen Versprechen von Trump war nicht nur, dass es allen besser geht, sondern vor allem, dass die Benzinpreise auf einem Niveau von $2 bleiben. Davon sind sie im Moment weit entfernt. Und von daher ist alles, was heimische Öl billiger macht, eben hoch willkommen.
Aber so schnell wird es ja nicht gehen, Herr Rühl. Das wird ja nicht so sein, dass bei den Midterm Elections jetzt billiges Öl an der Pumpstation zu haben sein wird, da diese Ölfelder in Venezuela sind ja größtenteils verrottet und nicht in Betrieb.
Das ist schon richtig, aber das heißt ja nicht, dass man sich das nicht erhofft hat. Und das heißt nicht, dass man schon, das geht ja da um keine großen Mengen. Also wenn es gelingt, bis zum Sommer und bis zum Herbst zumindest die Erwartung zu wecken, dass diese Raffinerien zu neuen Preisen ausgelastet werden, dann wird sich das in der Verbraucherhaltung widerspiegeln und auch in den Vorwärtspreisen und der Lagerhaltung, die dann weniger kosten wird und wird das schon zum Teil bemerkbar machen.
Herr Rühl, kann das Ganze die Energiewende dann blockieren, wenn das Öl billiger wird und in dieser Logik auch billiger werden muss? Man will jetzt die Märkte fluten, man möchte diese Neueroberung anschließen an die Weltölnachfrage. Heißt das nicht für die Alternativen, für die erneuerbaren Energien eine Herausforderung, vielleicht sogar eine Katastrophe?
Also das ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Ölnachfrage und die Energiewende so eng zusammenhängen. Man muss mal gucken, 90-95% aller Energiewendeinvestitionen gehen ja ganz woanders hin, nämlich in die Stromerzeugung. Die Stromerzeugung ist das Feld, wo alle miteinander konkurrieren können. Kohle, Öl, Holz, Wind, Sonne und so. Da spielt aber Öl fast keine Rolle mehr, weil es schon zu teuer ist. Öl selber als Treibstoff oder so, hat nur indirekt Konkurrenz über die Entwicklung der Elektroautos. Und das wird noch einige Zeit lang dauern, bis sich das wirklich auswirkt. Aber weil das Öl für die Energiewende eine relativ untergeordnete Rolle spielt, ist es nicht das Ende der Energiewende.
Verstehe. Lassen Sie uns noch einen Blick geostrategisch werfen. Wer profitiert und wer verliert, wenn wir über China und Russland sprechen?
Das wird sicher der Regierung auch zu Pass kommen, dass man damit etwas Druck auf Russland erhöht. Denn Russland ist ein großer Exporteur von Diesel und von Schwerölen auch. Das wird also Russland etwas unter Druck setzen. Was mir Sorge macht, was da am Horizont ist, ist ja dieses Hegemonialdenken. Nicht unbedingt, dass die USA jetzt da die Welt beherrschen soll, aber schon so, dass die USA hat Lateinamerika und seine Ressourcen. Die Implikation ist natürlich, Russland hat irgendwelche Teile von Osteuropa und seine Ressourcen. China hat Taiwan und irgendwelchen Einflusszonen in Asien. Und dieses Denken, das wird natürlich in Moskau und in Peking runtergehen wie Öl sozusagen. Das wird denen gut gefallen. Und das ist ein Denken, was für die Globalisierung und ihre Vorteile für mittelgroße Länder, für Konsumentenländer, mittelgroße und Produzenten, mittelgroße, keine gute Zukunft verspricht. Ne?
Aber in den USA erhofft man sich ja, dass man Russland beispielsweise in die Kriegskasse greift. Russland lebt davon, der Staatshaushalt, dass Öl und Gas in Strömen verkauft werden, trotz Sanktionen jetzt an Indien und die Türkei und auch an die Ungarn. Kann hier eine Preisveränderung, ein Preisdruck erzeugt werden, der das Fördern für die Russen unrentabel oder unrentabler als heute macht?
Nur ganz marginal. Nur in dem Sinne, dass Russland immer noch viel Diesel exportiert und der Preiseinfluss von Venezuela, gegeben die gegenwärtigen Größenverhältnisse und die Anzahl von Jahren, die das dauern wird, bis das auf dem Markt ist, sind so marginal. Wie Trump an die Macht kam, gab es im Kongress einen Gesetzesvorschlag für wirklich harsche Sanktionen auf Russland. Und gleichzeitig gab es große Reservekapazitäten in Kuwait, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, die alle aufgebaut worden sind über die letzten 10 Jahre, als man da die Produktion beschnitten hat, um den Preis künstlich oben zu halten. Da hätte man, das wäre wirklich eine Option gewesen, Russland sagen können, wir brauchen euer Öl nicht mehr und wir greifen jetzt durch mit diesen Sanktionen. Keine Schattenflotte mehr, keine durch die Hintertüren, wo man nach China oder Indien verkaufen kann. Und richtig, die Sanktionen werden durchgezogen und der Unterschied wird ausgeglichen mit Lieferungen aus Saudi-Arabien und Kuwait und den Vereinigten Emiraten. Die wären froh gewesen, wenn sie zu einem dann noch höheren Preis damals ihre leeren Kapazitäten nicht loswerden. Das hat man aber nicht gemacht. Und warum hat man es nicht gemacht? Ich vermute, weil die Regierung damals eben kein Interesse hatte, sondern versucht hat, irgendwie diesen Krieg auf andere Art und Weise zu beenden. Da hat man wirklich die Chance aus der Hand gegeben. Und jetzt ist es nicht mehr so einfach.
Aber gleichzeitig guckt doch jetzt Donald Trump, dass er mehr Trümpfe auf die Hand bekommt. Und Sie sagen, die jetzige Ölförderung ist klar, die macht jetzt keinen Unterschied gegenüber der Kriegskasse von Putin. Aber perspektivisch gedacht, von der 1%-Förderung jetzt aus Venezuela gesprochen auf eine 10-15%ige Beteiligung am Weltvolumen, dann leben wir doch in einer anderen Welt.
Natürlich, ne? Wobei halt die Frage immer wieder ist, was ist mit den Kosten? Es gab ja da in der Region, gerade in Guyana, ne, riesige Entdeckungen, die bessere Qualitäten haben, die auch nicht viel teurer sind. So, das ist halt nur immer die Bestätigung der alten Wahrheit, gegen die die Leute vor 10, 15 Jahren Sturm gelaufen sind, aber die einfach stimmt. Die Welt hat so viel Öl, dass es von der Angebotsseite her da keine Schwierigkeiten langfristiger Art geben wird. Nur immer politischer Natur, über dem Boden, nicht unter dem Boden, nicht geografisch unter dem Boden. Die Schwierigkeiten für den Ölmarkt werden alle von der Nachfrage herkommen, von der Energiewende, von Peaköl, von, weiß ich nicht, Elektroautos oder anderen Möglichkeiten, Öl zu ersetzen. Von der Angebotsseite her haben wir da keinen Mangel.
Dann sind wir zumindest jetzt ein Stück schlauer geworden, haben einen Blick auf den globalen Ölmarkt geworfen. Ich sage vielen Dank, Christoph Rühl.
Es war mir eine große Freude. Hoffentlich sehen wir uns wieder.
Apropos Öl, 4166 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt, befindet sich ein Ort. Ein Ort, an dem eine faszinierende Transformation vonstatten geht, die globale Folgen hat. Und Sie können mit uns diesen Ort und diesen Verwandlungsprozess erkunden, erleben, fühlen. Wir starten nämlich eine Pionier-Expedition nach Saudi-Arabien. Über 35 Millionen Einwohner leben dort und das Land ist der größte Ölproduzent der OPEC. Über den gigantischen Staatskonzern Saudi Aramco haben wir alle schon viel gelesen. Ein Powerhouse wie nirgendwo sonst in der Welt, ein mehrfaches Wert der amerikanischen großen Multis. Das Königshaus von Saudi-Arabien versucht mit den Gewinnen aus dem Öl das Land jetzt zu modernisieren. Meine Kollegin Chelsea Speaker fährt mit Unternehmerinnen und Unternehmern 5 Tage in die Hauptstadt des Königreiches, um zu schauen, was da wirklich los ist. Nach den USA, nach China, Vietnam ist das die 4. Pionier-Expedition. Auch diesmal treffen sie Entscheider, bekommen exklusive Briefings und erfahren interessante Hintergründe. Vom 7. bis zum 12. Februar dauert diese Reise. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß niemand besser als unsere Frau vor Ort, die Börsenreporterin Anne Schwedt von The Pioneer. Sie weiß, wie die Stimmung an der Wall Street aussieht. Also schalten wir doch nach New York ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo Gabor. Ja, an der Wall Street herrscht gerade sowas wie euphorische Vorsicht. Die Kurse sind hoch, aber die Nerven werden dünner. Der S&P 500 und der Dow Jones haben zur Wochenmitte zunächst neue Rekorde markiert, sind dann aber ins Minus gedreht. Der S&P 500 schloss rund 0,25% tiefer, der Dow Jones verlor knapp 1% und die Nasdaq, die ging sogar leicht ins Plus und schloss auch leicht im Plus. Das zeigt ganz gut, wo die Musik aktuell spielt. Wachstums- und Tech-Werte halten sich, während die Sektoren, die den Jahres Auftakt getragen haben, nämlich Finanzwerte und Energie, kräftig Luft ablassen. Banken wie JP Morgan, Bank of America und Wells Fargo gaben nach, genauso wie Ölschwergewichte wie Exxon und Chevron. Auslöser auf der Rohstoffseite waren neue Aussagen von Präsident Trump. Der hat nämlich gesagt, die Übergangsregierung in Venezuela soll bis zu 50 Millionen Barrel Öl an die USA liefern, also mehr Angebot anstatt weniger. Das hat die Ölpreise gedrückt und die Rallye der klassischen Ölwerte erst mal ausgebremst. Spannend ist auch, Marktstrategen sehen darin ein Signal, dass der Markt insgesamt noch weit von einem echten Angebotsengpass entfernt ist. Eher droht kurzfristig sogar ein Überangebot, wenn zusätzliches Öl aus Venezuela auf den ohnehin schon gut versorgten Markt trifft. Gleichzeitig schürt Trump an anderer Stelle Unsicherheit. Seine Ankündigung, Dividenden und Aktienrückkäufe von Rüstungsunternehmen zu untersagen, bis sie seine Kritikpunkte abarbeiten, hat die großen Defense-Aktien unter Druck gesetzt. Ähnliches gilt auch für Private-Equity-Häuser wie Blackstone und Apollo. Nachdem Trump angekündigt hat, große institutionelle Investoren vom Kauf weiterer Einfamilienhäuser auszuschließen, das ist also ein direkter Angriff auf ein wichtiges Geschäftsmodell für die. Unterm Strich kann man also sagen, die Stimmung ist nicht schlecht, die Indizes stehen weiterhin in der Nähe von ihren Rekorden, aber man spürt eine wachsende Nervosität, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Nichts tun für die Lösung aller Dinge zu halten, das geht eigentlich gar nicht. Im Falle dieser Orgel allerdings geht das schon. So klingt sie, die älteste noch spielbare Orgel der Welt. Sie steht in der St. Andreaskirche in Osttönnen, einem Ortsteil der Kleinstadt Soest in Nordrhein-Westfalen. In ihr stecken Pfeifen aus dem späten Mittelalter und Holz von einem Baum, der um 1410 gefällt wurde. Das Instrument ist also eine Zeitmaschine. Und dass sie heute noch klingt, hat einen ganz profanen Grund. Die Finanzen, die knappen Finanzen. Denn in Osttönnen fehlte schlicht das Geld. Während viele Orgeln im 19. Jahrhundert modernisiert wurden, Teile ersetzt, ausgetauscht, blieb die Orgel von St. Andreas immer, wie sie war. Und dadurch ging ihr ursprünglicher Klang nicht verloren. Man spielte das Instrument, wie es war, und pflegte es behutsam. Das gotisch-barocke Instrument ist ein wahrer Schatz für die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Das zeigen auch die Worte des Pfarrers Volker Kluft.
Wenn wir Konzerte haben, dann merkt man einfach, es ist eine kleine Zeitreise. Man hat den Klang des späten Mittelalters und dann spricht sie schon auf ganz besondere Art und Weise. Und dann wissen wir auch wieder, was für einen Schatz wir hier haben.
Das Nichtstun war für die Orgel also die konservierende, man kann auch sagen die rettende Kraft. Über 600 Jahre alt, ein technisches Wunderwerk und ein Klang, der das Mittelalter für uns Nachlebende lebendig hält.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die 80er-Jahre-Pop-Ikone David Bowie seiner Zeit mal wieder voraus ist, sogar nach seinem Tod. Diesmal nicht mit ausgefallenen Bühnenoutfits oder Glitzer-Make-up, sondern mit einer Netflix-Serie, deren finale Staffel sich gerade großer Beliebtheit erfreut. Stranger Things, die US-Science-Fiction-Mystery-Serie, spielt in den 80ern. Es geht darin grob um die fiktive Stadt Hawkins, in der unheimliche Dinge, übernatürliche Dinge aus einer Paralleldimension die Story vorantreiben. Die Serie inszeniert dabei die 80er Jahre als Glitzerjahrzehnt des letzten Jahrhunderts, als Gefühl, als Sound und als Sehnsuchtsort. Die jugendlichen Serienfiguren tragen den Look der 80er und die Musik der 80er. Ist die treibende erzählerische Kraft dieser Serie. The Clash, Joy Division, The Bangles. Für eine der Hauptfiguren, Max, wird ein Song sogar zum Rettungsanker im Kampf gegen das außerirdisch Böse. Alle Songs, die weit älter sind als das Publikum von Stranger Things. Den grünen Abschluss der Staffel macht der David Bowie-Klassiker Heroes. Er ist der Soundtrack des finalen Abspanns. Und die Produzenten haben die Nummer zum emotionalen Herz der Serie erklärt. Das führte zu einer explosionsartigen Nachfrage dieses Liedes. 1977 erschien die Nummer. Und aktuell wird der Song rund 500.000 Mal am Tag gehört. Fünfmal mehr als sonst. Es ist Nostalgie und ein wahrlich schönes Geschenk für David Bowie, der noch dazu ja heute Geburtstag feiert. Der Mann bleibt auch im Himmel unser Hero. Ich wünsche Ihnen einen heldenhaften Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie. Auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.